Willkommen zurück zum Hauptrundenfinale der Pro A-Saison 2023-24. Willkommen zurück beim Fraport Skyliners Podcast in der Warm-Up-Edition. Es wird heiß, es wird feurig. Es geht gegen die Artland Dragons und an meiner Seite habe ich einmal mehr die feurigsten Co-Hosts, die dieser Podcast zu bieten hat. Einer heißt Malz Schmidt-Schäuber, der andere heißt Jan Kullert. Schön, euch dabei zu haben, Männer. Wie geht's euch? Seid ihr ready für Spieltag 34? Habt ihr noch genug Feuer für so ein Regular-Season-Game oder seid ihr gedanklich schon auf Playoffs gepolt? Wie sieht's bei dir aus, Malz?
Wir haben immer Feuer, der Jan und ich. Und dann geht's richtig los in den Playoffs.
Also bei Jan weiß ich, dass er auf jeden Fall schon so halb in Playoff-Modus ist. Wir nehmen das Ganze auf, inklusive Video. Das können wir aber keinem antun, weil wir haben alle die Haare nicht gemacht. Aber bei Jan weiß ich auf jeden Fall, dass der Bart schon mal stimmt. Du bist richtig ready schon für die Playoffs, ne?
Ja, der Bart wächst und gedeiht langsam vor sich hin so ein bisschen. Der soll auch möglichst lang werden, ne? Also je länger der Bart wird, desto weiter kommen wir in den Playoffs. Und ich bin da schon heiß drauf. Aber trotzdem auch das letzte Spiel immer noch ernst nehmen und mitnehmen, ist ja auch alles eine Kopfsache, ne?
Das stimmt. Und ich dachte immer, das wäre umgekehrt. Je länger dann die Playoffs dauern, desto länger wird auch der Bart. Aber wer weiß, vielleicht kriegen wir das noch um. Vielleicht wäre mal gucken, was da wen beeinflusst und wie rum da das, die ganze Geschichte eigentlich gelagert ist. Bevor wir nach vorne blicken auf das Spiel des 34. Spieltags der Fraport Skyliners gegen besagte Artland Dragons am Samstag, den 27.04. um 19.30 Uhr in der Süwak Energie Arena, schauen wir nochmal ganz kurz und knapp zurück, denn hinter uns liegen zwei spannende Spieltage, einmal gegen Dresden daheim und einmal dann auswärts in Kirchheim, wo wir dann mit zwei Siegen mal ganz entspannt auf jeden Fall schon mal die Playoffs dingfest gemacht haben, aber vor allem viel wichtiger schon mal den Heimvorteil dingfest gemacht haben. Und das waren zwei äußerst unterhaltsame Spiele, auch wenn das Dresden-Spiel vor allem mittlerweile schon ein bisschen zurückliegt. Aber was habt ihr noch für Erinnerungen an das Spiel gegen die Titans, Jan? Was ist bei dem aus dem Spiel am ehesten hängen geblieben?
Am ehesten hängen geblieben ist auf jeden Fall, dass die Jungs sich auch oder zumindest für alle mal gezeigt haben, dass sie auch in brenzligen Situationen einen klaren Kopf bewahren können. Das ist so ein bisschen was immer nachgesagt wurde, dass das unsere junge Truppe ja noch nicht so kann. Und das hat man ja dann in Spielen wie gegen Hagen, gegen Jena oder auch gegen Trier dann immer mal wieder erlebt, dass wenn wir nicht irgendwie mit 20, 30 vorne sind, dann gerade in der Crunch-Time gerne mal ein bisschen strugglen. Gießen konnte das ja leider nicht miterleben, weil sie mit über 30 Punkten aus der Halle geschossen wurden. Aber es ist auch wichtig für den Kopf, dass du so ein knappes Spiel gegen Dresden und vor allem auch so ein knappes Spiel gegen Kirchheim dann in Kirchheim, wer schon mal in der Halle in Kirchheim war, der weiß, das ist ein kleiner Hexenkessel. Das ist ja eine Stadthalle eigentlich und so eine kleine Sporthalle und eine Tribüne. Und da ist immer irgendwie gefühlt das ganze Dorf in der Halle und da ist richtig Lärm. Und es ist einfach geil in Kirchheim. Und da unter Druck gegen einen starken Playoff-Kontrahenten, eine Mannschaft, die auch gerne bis ins Finale kommen würde, zu gewinnen, ist für den Kopf vor den Playoffs, gerade so kurz vor den Playoffs, finde ich ganz, ganz wichtig. Psychologisch was Gutes.
Definitiv. Und der Vollständigkeit halber muss man ja dazu sagen, tatsächlich, dass wir noch gar nicht so richtig in den Genuss dieser kleinen Kirchheimer Halle gekommen sind, weil die Kollegen ja das Eventspiel in Göppingen hatten in der großen Halle, was aber mindestens genauso knifflig gewesen ist, weil du einfach in eine Umgebung kommst, die für beide Teams völlig ungewohnt sind. Aber mal gucken, was in den Playoffs noch passiert und vielleicht kommen wir dann tatsächlich noch in den Genuss der kleineren, aber feineren und nicht weniger schwer zu spielenden Halle.
Ich mag die kleinere Halle lieber. Das ist ja auch das,
Ich
warum ich
mag sie auch
Paderborn so
total
gern
gerne.
mag.
Ja, es
Ja,
gibt so
weil du da
viele
als.
kleine, eklige Hallen in der Pro A, die einfach tough zu spielen sind.
Du sitzt da halt so wie in der Sporthalle direkt an die Wand gequetscht und die Zuschauer brüllen dich alle die ganze Zeit an. Das
Ja,
ist
ja.
so geil. Das ist so ein mieses Gefühl, aber auch gleichzeitig für die Spieler.
Das stimmt.
Aber. Ja.
Aber kurz nochmal auf Dresden zurückzukommen, Malz. Wie sehr hast du dich in diesem Spiel in Grayson Murphy verliebt? Ich meine, wir reden
Ja.
von jemandem, der mal ganz entspannt dann daherkommt und 11 Punkte, 10 Rebounds, 8 Assists auflegt und damit ganz nebenbei auch noch deine steile These schreddert.
Ich weiß nicht, der Jan war ja neben mir, als ich mit Grayson Murphy nach dem Spiel gesprochen habe. Und weiß nicht, ob er es gehört hat, aber ich habe eigentlich ihm gesagt, wie sehr sein Spiel mich beeindruckt hat. Und ja, also der hat ja fast ein Triple-Double gemacht und hat da ja einige richtige, tolle, tolle, schwierige Würfe eingenetzt und hier und da mal tolle Pässe gemacht. Also du kennst ihn ja auch, Jörg, von Hagen von der letzten Saison. Und ich weiß gar nicht mehr, ob ich ihm das auch gesagt habe. Es kann sein, aber der könnte auch, müsste eigentlich auch in der BBL sein. Aber wie oft sagt man das von tollen Spielern, die man in der Pro A oder andere Ligen in anderen Ländern sieht? Ja, der könnte auch mal eine BBL spielen, kommt immer drauf an. Mag ein Trainer, ein Spieler, dann das Quäntchen Glück mit den Pokern, mit dem wieder Agent und wie den Verein dann auch den Vertrag aushandeln. Aber vielleicht sehen wir ja so einen Spieler nächste Saison in der BBL oder auch noch andere Spieler. Aber wie der Jan schon eben alles richtig gesagt hat, das war ein ganz, ganz wichtiger Sieg für die Fraport Skyliners, um jetzt dann kurz vor den Playoffs mit viel Selbstvertrauen dann reinzugehen. Der Sieg in Kirchheim war auch ganz wichtig. Und jetzt ist das Spiel gegen Artland auch richtig, richtig wichtig, weil die Artland Dragons an diesem Spieltag alles klar machen können für den Verbleib in der Pro A mit einem Sieg in Frankfurt. Das heißt, die werden auch richtig motiviert sein. Und da muss Frankfurt hellwach sein. Nicht, dass die am letzten Spieltag noch das Spiel verlieren und dann so nicht mit das beste Selbstvertrauen in die Playoffs reinmarschieren.
Ja, absolut. Also man wünscht sich ja aus neutraler Sicht nichts mehr, als genau so ein Szenario zu haben, wo du eine Liga hast, wo am 34. Spieltag noch wahnsinnig viel passieren kann. Somit das Safeste, was du halt hast, sind, ey, die Kollegen aus Trier auf Platz 1. Da passiert halt einfach mal nichts mehr. Aber dahinter, ne, zwischen Platz 2 und 8 kann noch wahnsinnig viel passieren. Da kann es unglaublich viele Verschiebungen geben, uns inklusive. Von Platz 2 bis 4 ist da tatsächlich alles möglich. Du hast unten hast du diesen Abstiegskampf, wo auch Paderborn am anderen Ende des Spektrums leider Gottes schon entschieden ist, dass sie runter müssen in die Pro B. Aber du hast eben dieses Szenario, dass Quakenbrück theoretisch momentan auf Platz 16 liegend erstmal safe ist, aber den direkten Vergleich gegen Bochum verloren hat, die eben nur ein Spiel Rückstand haben. Und wenn die nämlich dann gegen Jena gewinnen und Quakenbrück hier verlieren sollte, dann tauschen die die Plätze und dann muss halt entsprechend Quakenbrück runter. Und das sorgt für richtig, richtig Feuer. Und wir wissen nun mal ja aus dem Hinspiel, diese Quakenbrücker Mannschaft ist alles andere als zu unterschätzen, denn da haben wir mit 76-82 verloren. Das war so gar kein wirklich richtig schönes Gefühl. Und auch wenn sie da unten drin stehen, Jan, was macht diese Artland Dragons aus deiner Sicht dann doch irgendwie gefährlich? Was haben sie, wo du sagst, ah, das könnte vielleicht sogar dann dafür reichen, um den 11. Saisonsieg einzufahren?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich habe mich diese Saison leider nicht so sehr mit den Artland Dragons befasst, diese Saison tatsächlich. Aber so, was ich so mitgekriegt habe und auch die Spielweise gegen uns beispielsweise, war in meinen Augen ganz persönlich vor allem Ball Movement. Also, die lassen halt den Ball viel laufen und sie haben da halt auch in ihrer Mitte so einen, ich nenne es mal, Anker, wollen wir ihn Anker nennen? Ich glaube schon, der die Mannschaft so ein bisschen zusammenhält am Ende des Tages. Die Rede ist da natürlich von Brandon Thomas und der Mann ist ja jetzt, der wird ja jetzt im August 40 Jahre alt und spielt immer noch in der Pro A. Miles wird gleich noch ein bisschen was zu ihm sagen. Ich glaube, ohne den würde es bei den Artland Dragons ein bisschen dunkel aussehen, weil du hast ansonsten eine sehr junge Truppe aus Rookies, ein bisschen experimentell zusammengestellt worden, meiner Meinung nach. Du hast da dann einen jungen Spieler aus Frankreich, der bei AS Monaco ausgebildet wurde, aber da in der ersten Mannschaft nie den Shot gekriegt hat. Ich meine, wir reden vom AS Monaco, Euroleague Club, ne? Hat da halt immer nur in der U21-Mannschaft gespielt, da aber auch nicht so schlecht. Dann hast du einen einen Griechen, der in der ersten griechischen Liga nie richtig Fuß fassen konnte. Dann hast du noch so einen Finnen, der in der finnischen zweiten Liga alles zerfetzt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich meine, der Mann hat 22 Punkte und 9 Assists, 9 Rebounds pro Spiel gemacht in der zweiten Liga in Finnland. Michael Beselink heißt der junge Mann. Hat dafür beim BC Nokia in der ersten Liga in Finnland absolut kein Licht gesehen. Ja. Sieht jetzt allerdings auch in der zweiten Bundesliga in Deutschland nicht wirklich viel Licht, der junge Kerl. Und das Gleiche gilt halt da auch leider ein bisschen für die anderen, ich sag mal, Talente, die man sich geholt hat. Also Jordan Raton oder Jordan Ratten, ich weiß es nicht, wie du den Franzosen dann aussprichst. Ist er Franzose? I don't know. Ist er halb Franzose, halb Ami? Ich weiß es gerade nicht tatsächlich. Der hatte am Anfang der Saison überraschend gut gespielt und ist dann jetzt komplett eingekracht über den Rest der Saison. Also es ist schwer, den Kader richtig einzuschätzen tatsächlich, weil ich sage, es war ein Experiment, was die Artland Dragons da gemacht haben. Das hätte richtig gut gehen können. Ja? Die Jungs hätten richtig explodieren können und dann würden die jetzt um die Playoff-Plätze mitkämpfen. Aber es ist halt voll in die Hose gegangen und sie kämpfen bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt.
Ja, das Stichwort Experiment finde ich total gut, weil Quakenbrück in den letzten Jahren gefühlt so ein bisschen den Status eines Teams hat, was ja, für viele eine gute Plattform gewesen ist, um sich noch weiter für höhere Aufgaben zu empfehlen. Und ein sehr prominentes Beispiel dafür ist natürlich nicht zuletzt Will Christmas, den Miles Ewigkeiten in Rhöndorf vor der Flinte hatte, er dann über eine Station im Ausland dann in Quakenbrück gelandet ist und jetzt in Hamburg spielt, am letzten Wochenende mal ganz entspannte 28 Zähler gegen Ludwigsburg aufgelegt hat, der da bewiesen hat, und da sind wir wieder so ein bisschen beim Thema vom Anfang, so hey, ne, was hast du für Typen, die sich irgendwie für mehr empfehlen können, was hast du in der zweiten Liga für Spieler rumspringen, die auch BBL-Potenzial haben, und Will Christmas war genau so einer. Am anderen Ende des Altersspektrums dahingehend haben wir dann, und da kommen wir dann jetzt zu dir, Miles, haben wir jemanden, der, wie Jan angesprochen hat, dieses Jahr noch seinen 40. feiert und rundet. Und die ganz simple Frage ist, wie sehr müssen wir das genießen, dass wir so einen Typen wie Brandon Thomas dieses Jahr nochmal durch die Pro A springen, laufen, fliegen, einfach Basketball spielen sehen dürfen?
Ja, Jörg, bevor ich zu Brandon Thomas komme, muss ich mal ganz kurz sagen, also es ist echt eine kleine Welt. Ich habe ohne Witz kurz vor der Sendung mit Will Christmas geschrieben und ich will nur mal kurz sagen, das ist eine totale Cinderella-Story mit dem. Als er in Rhöndorf war, hat er im Prinzip die ersten Spiele gespielt, aber dann nicht mehr gespielt, weil die ja nur einen Ausländer haben dürfen und dann, die haben die Minuten zu dieses ganz große Talent, er war damals 16 Jahre alt gewesen, Osman Ejnci gesagt, der jetzt in Mock Drafts in der zweiten Runde gehandelt wird, in den upcoming Draft, ist jetzt bei, ich glaube, bei Baskonia, ist er, spielt für die zweite Mannschaft, aber bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Und dann, das war eine ganz schwierige Saison für Will Christmas, weil er nicht gespielt hat. Ich glaube, der ist dann nach Luxemburg gewechselt, dann ist er nach Orton gegangen, eine super Saison, und jetzt ist er in Hamburg und spielt BBL und macht eine tolle Saison. Also nur mal kurz zu Will Christmas, kleine Welt. Brandon Thomas, ja, einer der letzten Dinos. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert. Ich glaube, es gibt, ich bin mir ziemlich sicher, die letzten Amis, die in der Saison 09-10 gespielt haben, in den letzten 2 Jahren, waren Ricky Paulding und Quantes Robertson. Brandon Thomas kam in die BBL in der 09-10-Saison bei Braunschweig. Und das hat so seine Karriere gestartet in Deutschland. Da hat, ich glaube, von 13 Saisons 10 Mal in Deutschland gespielt. Da war er noch mal kurz woanders, aber die meiste Zeit seiner Karriere hat er in Deutschland gespielt, in der BBL, und war in 9 von 10 BBL-Saisons zweistellig. Also eigentlich müsstest du Brandon Thomas den Mittelnamen Mr. Konstanz geben. Also es gab eigentlich kein konstanterer Amerikaner in so eine lange Zeit in der BBL. 303 BBL-Spiele hat er gemacht. Am längsten war er bei den Artland Dragons. Er hat auch mal bei FC Bayern München gespielt. Dann war er dann bei Gießen noch einige Jahre, auch während Covid. Und danach ist er die letzten Jahre oder ja, die letzten paar Jahre, 3 Jahre in Jena gewesen. Ein Spieler, den ich immer gerne zugeschaut habe. Und man muss einfach dieses Spiel am Samstag genießen, weil es könnte sein letztes Spiel sein. Ich habe vor ein paar Tagen mit ihm gesprochen, weil ich wollte es direkt von seinem Mund hören. Er hat mir gesagt, wenn die Oakland Dragons, es kommt darauf an, ob die Oakland Dragons in der Liga bleiben oder nicht. Ob das sein letztes Spiel ist. Ich würde mal vermuten, wenn die in der Liga bleiben, könnte er vielleicht noch eine Saison dranhängen. Wenn nicht, könnte das sein letztes Spiel am Samstag in Frankfurt sein. Daher sollten wir es alles genießen. Brandon Thomas, toller, toller Spieler.
Ja, hoffentlich geht er nicht so von der Bühne. Ich meine, man darf halt nicht, du hast gerade erwähnt, Bayern München ist eine Station, aber du darfst halt nicht vergessen, der Typ war vor 10, 15 Jahren eine richtige Bank in Europa. Italienische erste Liga bei Cremona, Bayern München, wie gesagt. Er hat in Frankreich in der ersten Liga und sogar in der ACB bei Estudiantes Madrid in der ersten spanischen Liga gespielt, zwischendurch auch in Puerto Rico in der ersten Liga, wo ganz oft Ex-NBA-Spieler erstmal hingehen, wenn sie in der NBA keinen Vertrag bekommen. Ja. Also, der war da, letztes Jahrzehnt hat der zwischenzeitlich zu einer, zu, ich sag mal, zu den, zu so Top-Playern gehört, die man gerne einfach in der Mannschaft hatte, weil er halt auch Energy gebracht hat nochmal, weißt du? So, also Brandon Thomas, jetzt aktuell bringt er den Adler Dragons die Erfahrung und die Ruhe auf den Court, die sie brauchen, um in der Liga zu bleiben. Aber früher hat er vor allem diese Energizer-Rolle eingenommen und war dafür in Europa nicht unbegehrt.
Und das völlig zu Recht. Und was ich bei ihm so erstaunlich finde, ist ja tatsächlich, dass nach diesem insgesamt eher ernüchternden Jahr, was die Kollegen aus Jena 2022, 23 hinter sich gebracht haben, wo sie ja wirklich eine Truppe an den Start gebracht haben, die vor Erfahrung kaum mehr laufen konnte, wo aber dann irgendwie, weiß ich nicht, die Chemie doch nicht richtig gepasst hat. Oder vielleicht haben dann irgendwie waren es doch zwei junge Beine zu wenig, na, die nicht so richtig aus dem Quark gekommen sind und auch ein Brandon Thomas da leider nicht immer so richtig gut ausgesehen hat. Dass er dann eben jetzt, wo er wieder so ein bisschen zurück quasi in der Heimat ist, im Adland, irgendwo scheint die da oben noch einen Jungbrunnen aufgestellt zu haben. Er ist reingefallen, hat einen ordentlichen Schluck draus genommen und liefert tatsächlich. Liefert halt ab. Ja.
Das ist die Salzwasserluft da oben im Norden.
Das möchte ich überhaupt nicht ausschließen. Das kann gut sein. Vielleicht ist es auch dieses Dragons-Ding, ne? Da sind wir dann wieder bei Will Christmas und Röndorf. Ey, man weiß es nicht. Ja, und außerdem haben sie ja dann neben ihm, haben sie ja auch noch einen erfahrenen Mann tatsächlich, noch nicht als Trainer erfahren, aber zumindest als Spieler erfahrenen, einen guten Mann an der Seitenlinie stehen. Einer, der tatsächlich auch noch gespielt hat, als Brandon Thomas in die Liga gekommen ist, nämlich Coach Patrick Flomo, der, ne, auch in Deutschland wahnsinnig viel gesehen hat, und der jetzt tatsächlich gucken muss, dass er mit dieser Truppe hoffentlich irgendwie noch in der Liga bleibt. Und jetzt kommt Jan.
Er ist nicht nur Flomo. Wollen wir bitte noch Chase Griffin bitte nicht vergessen. Der Assistant Coach ist genauso ein Wucht hier in Deutschland, was Spielen angeht.
Ganz genau
Ja.
der.
Der
Das
hat einen
wäre,
guten
das ist so einer, den könntest du wahrscheinlich jetzt noch aufs Feld schmeißen und der schrotet dir immer noch zwei, drei Dreier rein. Das ist überhaupt kein Problem wahrscheinlich für den.
Das Ding ist bei Chase Griffin, wenn du ich habe das ja beobachtet, als wir gegen Quakenbrück gespielt haben, und wenn du den an der Seitenlinie siehst, denkst du immer noch so, der will eigentlich aufstehen, den Anzug vom Körper reißen und selber aufs Spielfeld rennen. So, der hat da richtig noch Feuer unterm Arsch. Du merkst, der sitzt da noch nicht lang.
Der hat ein paar Mal in der Pro A die magische 90-50-40-Grenze erreicht. Toller Spieler.
Ja, absolut. Und grundsätzlich ein totaler Gewinn als Coach. Die Frage, und das ist jetzt sehr ganz hypothetisch, ist das Coaching-Duo Flomo Griffin eventuell noch zu grün hinter den Ohren, um so eine, wie Jan vorhin sagte, experimentelle Gruppe in dieser Liga zu halten? Könnte das
Nein.
ein Faktor gewesen sein, dass die Truppe so tief da unten drin steht?
Nein.
Kann sein, obwohl ich meine, Patrick Flomo ist ja
Ist ja.
schon Jahren schon als Coach. Er hat doch in der, ich glaube, hat er nicht die NBBL-Mannschaft auch in die Young Rasta Dragons vor viele, viele Jahren gecoacht? Da
Und
war er noch ganz dran.
vor allem ist
Und
Flomo ja schon seit 2019 der Head Coach der Artland Dragons. Und ich finde es auch gut, dass sie nicht wie jetzt zum Beispiel Koblenz völlig overreacted haben, weil mal zwei Spiele verloren gegangen sind, sondern Flomo und auch Chase Griffin einfach mal haben machen lassen. Und wenn sich das dann am Ende auszahlt, haben die beiden halt auch die Möglichkeit zu sagen, wir bauen uns jetzt nochmal eine neue Mannschaft zusammen. Ja, jetzt darfst du natürlich nicht vergessen, Chase Griffin, klar, auf dem Papier ist er 40 Jahre alt, aber in der Realität ist er halt ein Rookie-Coach. Ja, so kann man es halt auch nicht anders sagen. Ja, oder jetzt in seinem Sophomore, ist irgendwie in seinem zweiten Jahr jetzt als Assistant Coach. Und klar, das sind zwei junge Coaches, aber ich glaube, gerade deswegen sind sie besser für so eine junge Experimententruppe gedacht, als wenn du da einen Predrag Krunic an der Seitenlinie stehen hast bei den Youngstern in Quartenbrück, der die Kerle mehr oder weniger eigenhändig aus der Halle zerren würde, wenn mal was nicht richtig nach seinem Plan läuft. So, jetzt nicht gegen Predrag Krunic, um Gottes Willen. Ich halte den Mann für einen absolut begnadeten Trainer und einen der besten Trainer, den die BBL in den letzten 20 Jahren gesehen hat. Aber was ist dir lieber? So ein harter Knochen, der schon über 60 ist, oder so zwei Youngster, die selber erst noch vor 5 oder 10 Jahren Basketball gespielt haben? Und ich glaube, da sind die beiden tatsächlich für so eine Youngster-Truppe besser, weil die erreichen die eher.
Ja, das könnte man tatsächlich mitgehen. Oder, also ich verstehe den Gedanken komplett. Also gerade wenn du halt Spiele hast, wo du sagst, okay, du willst sie eher entwickeln und du hast da niemanden, der, um erfolgreich sein zu können, fertige Spieler braucht, weil die hast du de facto nicht. Zumindest nicht in Summe. Ne? Die wenigsten Pro-A-Teams sind genauso aufgestellt. Also das ist ja bei uns auch durchaus auch auf uns übertragbar. Du hast halt eine Reihe an Rookies, du hast eine Reihe an vielen Deutschen, die einfach jetzt eine andere Rolle haben als in den vergangenen 2, 3 Jahren. Ja, das fängt bei Lorenz an, geht über Jordan bis hin zu Justin, wo du halt jetzt dann sagst, okay, ey, ihr seid halt nicht mehr die Talente, ihr seid nicht mehr die Prospects, ihr seid nicht mehr Position, weiß ich nicht, 8, 9, 10, 11, 12, sondern ey, ihr müsst halt jetzt richtig liefern. Ja, so, darauf musst du dich auch ein Stück weit einlassen können als Coach,
Aber da
dementsprechend.
hast du mit Dennis Wucherer bei uns natürlich auch einen Coach, der selber noch nicht gecheckt hat, dass er schon über 50 ist, sondern sich immer noch wie ein Anfang 30-jähriger Baller benimmt, so ein bisschen. So, wenn du den da abends oder mittags dann vor einem Game Day in die Halle schlupfen siehst mit seinen Schuhen und dir denkst so, ja, der zieht gleich die Klamotte an und steht selber wieder auf dem Court. Weißt du, was ich meine? So, und das macht dann einen Unterschied zu einem, jetzt wie gesagt, Predrag Krunic oder nimm mal einen Svetislav Pisic, die immer perfekt gestriegelt und wie eine Eins gerade in der Halle stehen. Ja. Aber, und das ist ein Wucherer halt nicht. Das ist nicht so dieser Trainertyp und ich glaube, das ist auch nicht die Trainergeneration, die da jetzt nachkommt. Aber, und deswegen glaube ich, passt so ein Flomo und so ein Griffin, die sind auch eher Marke gechillt. Dann ganz gut. Aber die haben halt auch genauso wie ein Dennis Wucherer durchaus die Möglichkeit, halt auch mal ein bisschen lauter zu werden. Und ich glaube, vielleicht, da sind wir halt intern nicht so drin, vielleicht fehlt ihnen das dann doch noch ein bisschen. Diese Erfahrung, die ein Dennis Wucherer mitbringt, zwar auf der einen Seite der Buddy zu sein und dann auch mal laut zu werden und zu zeigen, dass du der Coach bist. Weißt du, was ich meine? Das könnte vielleicht bei den beiden noch ein bisschen fehlen. Da fehlen dann vielleicht noch diese 5, 6 extra Jahre als Coach. Aber Quartenbrück gibt ihnen die Chance, auch den beiden Trainern die Chance, sich zu entwickeln.
Absolut, ja, und es ist ja auch immer ein schwieriger Grat, ne, zwischen, ey, du willst eine Mannschaft im Laufe der Saison entwickeln, bis hin zu, naja, irgendwann musst du dann auch mal einfach Ergebnisse liefern. Ne, das war ja dementsprechend bei uns in Frankfurt nicht anders. So, und jetzt hast du, wenn du auf dem Papier schaust, 4 der letzten 5 Spiele gewonnen, hast jetzt die Möglichkeit, noch einen fünften Sieg hinten draufzulegen und dann mit einem guten Gefühl in die Playoffs zu gehen und tatsächlich, so wie Quakenbrück einen gewissen Druck hat, weil es eben um den Klassenverbleib noch geht. Ist ja bei uns auch durchaus noch ein bisschen Druck auf dem Kessel. Mals, denn die Frage ist, gehen wir als Zweiter, als Dritter oder als Vierter in die Playoffs? Wie vertraut bist du mit allen Szenarien? Ich meine, ihr werdet dann am Samstag den Livestream kommentieren müssen. Hast du alle Szenarien im Kopf oder müssen wir dir nochmal einen schlauen Zettel, einen
Du
Spickzettel
musst mir
bauen?
noch einen Spickzettel bauen. Ich meine, wir wissen, du hast ja schon erklärt, wie es mit Ardlin aussieht, aber ich glaube, ich habe schon einige Male im Livestream gesagt, dass eigentlich für mich PS Karlsruhe eigentlich der Gegner ist, den ich oder die Mannschaft vielleicht nicht gerade sehen wollen. Und daher, ja, also Kirchheim, ganz ehrlich, wäre mir da ein bisschen lieber als PS Karlsruhe. Und ich glaube, Münster. Könnten wir, also PS Karlsruhe wäre das allerblödste Szenario für mich persönlich.
Ja, wobei, Stichwort Karlsruhe, beste Grüße gehen raus an Garay Seeb, der verletzt erstmal ausfällt, hoffentlich aber im Laufe der Playoffs wieder zurückkommt. Definitiv ein herber Verlust. Nichtsdestotrotz ist das nach wie vor eine unangenehm zu spielende Truppe und auch für Karlsruhe geht es ja noch um etwas. Die sind ja momentan punktgleich eben mit Münster, aber wenn, tada, und das ist nämlich dann dementsprechend der Kniff. Wenn Karlsruhe das letzte Hauptrundenspiel verliert und Münster wiederum seines gewinnt, dann tauschen auch die wieder die Plätze. Dann geht eben entsprechend Münster als Tabellensiebter in die Playoffs. Und sollten wir Tabellenzweiter bleiben, könnten wir dann durchaus auch auf die Münsterländer treffen. Das würde Jan dann wieder gefallen, der früh in der Saison, wie ich, bevor wir angefangen haben, oft zu zeichnen, mir habe sagen lassen, den Call gemacht hat, dass das durchaus eine kleine Cinderella-Story dieses Jahr sein könnte. Aber tatsächlich, um das nochmal ganz, ganz kurz aufzudröseln, das einfachste Szenario aus unserer Sicht ist, wir gewinnen das Ding am Samstag und sind damit sicher Tabellenzweiter. Im Fall einer Niederlage kommt es ein bisschen darauf an, was ein anderes Team aus Mittelhessen bzw. die Sportsfreunde aus Hagen machen. Da sieht es dann tatsächlich so aus, dass sollten wir verlieren, müssen zwangsweise auch die Teams aus Gießen und Hagen verlieren, damit wir trotzdem Zweiter bleiben und sich an der aktuellen Tabellensituation nichts ändert. Es gibt zwei Szenarien, wo wir Dritter werden. Im Falle einer Frankfurter Niederlage, eines Gießener Sieges und einer Hagener Niederlage. Da würden dann die Kollegen der 46ers an uns vorbeiziehen auf die zwei. Wir wären entsprechend Dritter und Phoenix Vierter. Dann ganz wild gibt es noch die Konstellation des Dreiervergleiches, der zustande kommt, wenn wir verlieren, Gießen verliert und Hagen gewinnt. Innerhalb dieses Dreiervergleiches sähe dann tatsächlich Phoenix am besten aus, würde auf die 2 rutschen. Wir blieben auf der 3 und Gießen, weil sie eine Bilanz innerhalb dieses Dreiervergleiches von 1-3 haben, würden dann auf den vierten Rang rutschen. Und es gibt tatsächlich eben auch die Konstellation, dass wir halt Vierter werden, wenn wir verlieren, Gießen gewinnt und Hagen gewinnt, weil es dann auf den direkten Vergleich zwischen uns und den Vollmerstädtern ankäme, den wir ja leider Gottes abgegeben haben. So, ganz viel Palaver, ganz viel graue Theorie. Wir bereiten das natürlich auch nochmal auf allen Kanälen irgendwie schön übersichtlich vor, dass man sich das dann angucken kann und zu Gemüte führen kann. Und wie gesagt, die einfachste Variante ist doch, ja, wir gewinnen das Ding am Samstag. Und dann haben wir überhaupt keine Probleme, können uns auf die Playoffs, Baby, freuen. Und apropos auf die Playoffs freuen, das könnt auch ihr da draußen tun, nämlich mit dem Playoff-Bundle, was die Kollegen aus der Ticketing-Abteilung für euch zusammengeschnürt haben. Den Weg dahin findet ihr auf skyliners.de oder auch über die Reservix-Homepage. Und das Allerbeste daran ist, ey, weil jeder hat doch eh immer sein Handy am Start. Die Playoff-Dauerkarte kriegst du jetzt sogar auch in der Mobile-Version, sodass du dann immer dein Playoff-Ticket dabei hast. Ganz egal, wie weit wir es reiten werden, dieses Postseason-Ding und wie lang dann unsere Playoff-Bärte werden. So, haben wir das auch abgewurstet? Dann kommen wir doch zu den schönen Dingen des Lebens und kommen auf der Zielgeraden dieser Warm-Up-Edition natürlich auf die großen vier Kategorien, die wir jedes Mal mitnehmen. Das Duell des Spiels, die steile These, unseren MVP und zu guter Letzt die Schlüsselstatistik fangen in guter Tradition mit dem Duell des Spiels an und bin gespannt, was Jan eventuell vorbereitet haben könnte. Aber wir fangen erstmal mit Miles an. Miles, du legst
Ja.
vor, wen hast du als Duell des Spiels.
Die Leute, die mich kennen, wissen, ich mag die Point Guards und ich gehe mit Aiden Wuornholz gegen Conor Anthony oder Buzz Anthony. Und ja, also Buzz Anthony ist wieder für mich wieder so ein Spieler, wie so in die Art von einem Grayson Murphy. Vielleicht nicht ganz so krass, füllt aber den Statbogen sehr schön. 11 Punkte, 3 Rebounds, 7 Assists macht er im Schnitt für den Oakland Dragons. Und ja, füllt die Statsheet sehr schön. Und ich denke, ja, das wäre ein interessantes Duell. Wie gesagt, ich warte eigentlich, ich glaube, ein Spiel, ja genau. Wie oft habe ich das jetzt hier in diesem Podcast gesagt? Ein Spiel, und ich glaube, ohne jetzt zu schummeln, ich weiß das einfach, das beste Spiel von Aiden Wuornholz in dieser Saison war 24 Punkte gegen Paderborn. Das habe ich einfach im Kopf. Vielleicht am letzten Spieltag macht er die 20 plus Punkte und wird MVP. Nein, ich habe ihn nicht als MVP, aber das ist mir dann egal, auch wenn er MVP wird. Aber wie gesagt, das sind zwei sehr, sehr starke Point Guards, auch wenn Wuornholz jetzt nicht so die Konstanz hatte, wie ich es gehofft hatte. Aber das wird sicherlich ein sehr, sehr interessantes Duell und ich freue mich jetzt, den Buzz Anthony oder Conor Anthony zum ersten Mal live spielen zu sehen.
Ja, ist ein guter Pick. Dann lege ich direkt nach und packe ein bisschen in die deutsche Trickkiste dabei. Und zwar, der Name ist eben auch schon gefallen, zumindest bei Quakenbrücker Seite. Ich gehe mit dem Duell zwischen Bruno Vircic und Kilian Bienapfel. Die zwei alten Buddies aus Zeiten in der Jugend beim FC Bayern Basketball. Immerhin 2019 gemeinsam die NBBL-Meisterschaft errungen, damals in Jena. Es war heiß in Jena und auf der Gegenseite standen da beim TSV Trösterbreiten Breitengüßbach beispielsweise Jungs wie in Elias Baget, der mittlerweile in Crailsheim angekommen ist, oder die beiden Tischler-Zwillinge, die uns jetzt in Braunschweig verzücken. Deswegen, und ich hatte mit Bruno schon die Tage gesprochen, der sagte, ey, ich freue mich da, meinen alten Buddy wiederzusehen, aber er wird ihm auf jeden Fall auch ein bisschen einen reindrücken wollen. Deswegen ist das mein Duell des Spiels. Wen hast du, Jan?
Ich gehe traditionell bei mir mit den Centern, aber diesmal nicht mit Efa Ajay, sondern mit Lorenz Brennecke, der sich noch ein bisschen Mut anspielen wird gegen Jacob Forrester. Der hat in den letzten Spielen ziemlich rausgehauen. Gegen Nürnberg waren es 24, gegen Fechters Nachwuchsmannschaft sogar 27 Punkte. Kratzt immer so ein bisschen am Double-Double in den letzten Spielen und hat ja auch Stats 12 und 6, also 12 Punkte, 6 Rebounds pro Spiel im Schnitt, mal umgerechnet. Kann aber auch relativ schnell in Foul Trouble geraten, der junge US-amerikanische Rookie. Aber, und das ist, glaube ich, der Vorteil, den Lorenz hat. Lorenz kann gut Fouls ziehen und damit kann er einen Jacob Forrester mal so richtig schön aus dem Spiel nehmen, was Quakenbrück eventuell dann auch ziemlich das Genick brechen könnte, wenn ihr aktueller Leistungsträger nicht so performt durch starke Brennecke-Defense.
Ja, ist ein gutes Argument. Magst du uns direkt auch noch mit der, magst du direkt noch die steile These vorlegen hier? Dann machen wir hier so die Snake-Version quasi.
Meine steile These ist heute, dieses Mal tatsächlich, wir haben in letzter Zeit gar nicht mehr so viele Dreier geschossen. Und weiß ich nicht. Ich sehe so schmackhaft 10 Dreier oder plus 10 Dreier auf uns zufliegen am Wochenende.
Das
Von den
mal.
Fraport Skyliners.
Das ist mal eine Aussage. Was für eine steile These hast du diesmal, Miles?
Ja, er wird sehr fokussiert sein. Ich will ihn nochmal weiterspielen sehen. Brandon Thomas macht 23 Punkte gegen Frankfurt.
Warum 23?
Einfach so.
Weil es die Zahl im Basketball ist. Ist doch klar, die
Ja, einfach
23.
so mal jetzt, genau.
Schon gedacht. Okay.
Oder
Alles
du als
klar.
alter Bostonian hättest eigentlich 33 sagen müssen, aber das klären wir dann
Ja,
ein
aber
andermal.
das war auch kein Brandon Thomas, glaube ich nicht.
Da müsste man
Aber
direkt mal
okay.
nochmal nachschauen, was sein Career High ist. Ich bin auch beim Thema Dreier tatsächlich. Ich sage, unsere Defense greift diesmal so extrem gut, dass Quakenbrück maximal 5 erfolgreiche Distanzwürfe versenkt.
Okay.
Mal gucken, was wird. Dann gehen wir direkt über zum MVP. Lege ich kurz und knapp vor, einfach aufgrund der Tatsache, dass er im Hinspiel für uns nicht so hat abliefern können, wie wir wissen, dass er es kann. Er hatte damals 3 Punkte, 3 Rebounds, immerhin 6 Assists. Cam Henry, der hatte also ein bisschen wieder was gut zu machen. Und Killer Cam wird sich schon mal so langsam in Playoff-Form schießen. Und das ist mein MVP-Pick. Wen hast du mal als?
Ich sag die Initialen, die Initials, CH. Also ich muss sagen, ich habe es hier auf meinem Blatt geschrieben. Wir haben denselben. Er hat in 3 von den letzten 4 Spielen sehr stark gepunktet gegen Paderborn, Jena und Dresden. Gegen Kirchheim war er nicht mehr so stark mit 6 Punkten. Aber Cam Henry will sich für die Playoffs warm spielen, warm schießen und wird ein tolles Spiel auf beide Enden des Platzes haben für Frankfurt für den Sieg.
Ich
Ja.
halte mich relativ kurz, weil ich habe denselben Namen gepickt, genau aus denselben Gründen wie ihr.
Oh Gott. Das ist
Cameron
ja geil.
Henry for MVP. 3 Stimmen
Okay.
für Cam.
Great minds think alike. Hervorragend. Kommen wir dann zu guter Letzt zur Schlüsselstatistik. Kurz und knapp. Mir ist aufgefallen, hey, Quakenbrück ist zwar Tabellendrittletzter, vom Abstieg bedroht, aber verteilt die 6 meisten Assists der Liga, nämlich 17,6. Und damit bereiten sie immerhin fast 2 Drittel aller ihrer Field Goals vor. Und ich glaube, das ist definitiv eine Statistik, auf die wir am Wochenende ein Auge haben müssen. Welche Zahl ist dir ins Auge gesprungen, Jan?
Mir sind zwei Sachen aufgefallen, nämlich Steals und Turnover. Also Quakenbrück macht 7,5 Steals pro Spiel im Schnitt, wir nur 6,1 und wiederum machen wir 16,2 Turnover und Quakenbrück nur 13,5. Also müssen wir in den Statistiken am Ende wir müssen mehr Steals haben und weniger Turnover als Quakenbrück in dem Fall ausnahmsweise. Und müssen da so ein bisschen mal die Statistik umdrehen, um da auch nicht zu sehr in die Bredouille zu geraten am Ende.
Das klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Dann gibt es als Rausschmeißer noch die Zahl von Miles. Was hast du dir aufgeschrieben?
Ja, also wenn man das erste Spiel anschaut, also wir sind wirklich alle drei haben andere Sachen, da sind die Freiwürfe total aufgefallen. Und ja, wenn man die Freiwürfe wegnimmt, wäre es ein anderes Spiel gewesen. Da hat Arden 28 Mal Versuche gehabt, 21 getroffen, Frankfurt nur 5 von 9. Also mehr zu die Freiwurflinie gehen für Frankfurt und weniger den Gegner zur Freiwurflinie gehen lassen.
Absolut. Und wo wir auf jeden Fall hingehen sollten am Samstag, nicht nur wir, sondern ihr da draußen auch, ist nämlich in die Süwag Energie Arena um 19:30 Uhr, wenn das letzte Hauptrundenspiel dieser endlich sich dem Ende entgegenneigenden Pro-A-Saison ansteht, wenn die Fraport Skyliners die Atlant Dragons empfangen und wenn es darum geht, den 2. Tabellenplatz dingfest zu machen. Wir sind heiß, wir sind schon halb in Playoff-Laune, wollen das Ding aber gegen die Dragons noch mitnehmen und freuen uns drauf. Männer, vielen lieben Dank für eure Zeit und dann sehen wir uns am Samstag in der Süwag Energie Arena. Bis dann,
Bis dann.
adios.
Ciao.
Bis dann.